Herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ich würde sagen, jetzt schon mal ein bisschen geerdet ist und gegen einen zukünftigen Hall of Famer verloren hat. Ich denke, jeder weiß, wovon ich spreche. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin. Aber man muss ja dazu sagen, wir haben einen Star im Prozess des Aufgehens gesehen und durften Zeuge werden, wie Justin Fields brilliert hat, gezaubert hat, überragend. Oh, großartig.
Ja, war ja nach der Halbzeit.
Also, ja, wenn wir einen Tour-Hype-Train hatten, ne, dann ist das aber Transrapid, was da abgeht, ist unfassbar.
Das war richtig krass.
Und,
holy shit, ey.
Dazu kann ich nur sagen, Freunde, es ist Chicago, das war bei Dingenskirchen ja auch so. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Der jetzt Backup bei den Bills ist.
Du meinst Mitch Trubisky.
Mitch Trubisky. Der wurde auch so in den Himmel gelobt. Danach ist er abgestürzt wie weiß ich nicht was. Und das wird Justin Fields wahrscheinlich ähnlich gehen.
Ja, gut. Schauen wir mal. Also Justin Fields hat schon noch ein paar bessere Trades als Mitch Trubisky. Aber ich fand's auch krass. Also ich meine, ich habe das ja auch gepostet auf Twitter. So, was ist jetzt hier kaputt? So, warum hypen jetzt alle so extrem? Was passiert hier? Aber gut, war für mich okay. Ja, weil es war halt so, dass er dann, wo er reinkam, nicht schlecht gespielt hat, aber mehr dann auch nicht, wenn man sich das so anschaut. Gut, wir haben es jetzt schon angeschnitten. Wollen wir damit anfangen, Tobi, oder wollen wir erst mit den News starten?
Ich denke, wir machen erstmal die News und kriegen dann so langsam den Bogen hin.
Okay, also die News. Wir haben für einen, ja, es wäre jetzt schon fast für die Offense, weil was hier heute ist, natürlich, wir sind 4 Wochen vor Saisonstart, wie letztes Jahr um diese Uhrzeit, bekommt ihr die Offensive Roster Predictions. Ihr werdet es im Titel gesehen haben. Und ja, Micho ist übrigens, wir hoffen, dass er noch kommt. Er ist momentan ja zeitlich etwas eingeschränkt. Wenn nicht, bitten wir das natürlich eurerseits zu entschuldigen.
Dauert seine Zeit, bis er aus dem Südflügel zurück ist und sich an seinen Arbeitsplatz begeben kann.
Er hat sich einfach verlaufen.
Ja, in dem großen Haus auch kein Wunder.
Gut, lassen wir das. So, die Dolphins, es gibt eigentlich so ein paar News zu den Transactions. Es war Cut Day. Wir mussten auf 95 runter.
85.
Meine ich, ja, weil wir waren auf 90.
Weiß ich. Ja, ja, ist so ja auch wieder nicht ganz korrekt, weil die Dolphins durch das International Pathway Program und den großartigen Brasilianer Durval Queiroz Neto, O-Liner, D-Liner, der kann alles, auch Busfahren, quasi 91 Mann im Roster haben durfte und deswegen auf 86 reduziert.
So nämlich.
Der zählt nämlich nicht. Gegen diese Regelung.
Das ist ja auch gut so. Und er hat sich er hat sich gar nicht so schlecht angestellt, der Herr Neto.
Was man so hört, nein. Ja.
Vor allem sagt das ja auch Omar Kelly.
Das will was heißen.
Richtig. gut, also wir haben, aber bevor wir einen Spieler gecuttet haben, haben wir erst einmal für einen anderen Spieler getradet. Und zwar für Greg Little, Offensive Tackle von den Panthers. Wir haben den Panthers einen 2022 Siebtrunden-Pick gegeben für den Second-Round-Pick aus dem Jahr 2019. Also ist noch gar nicht so lange in der Liga, 2 Jahre. Aber was man sich denken kann, er hat natürlich überhaupt nicht überzeugt. Eine Einschätzung zum Trade-Value meinerseits. Ich glaube nicht, dass wir einen besseren Tackle in der 7. Runde im nächsten Jahr im Draft hätten ziehen können. Dementsprechend finde ich diesen Versuch sehr, sehr gut. Kurz zu Greg Little. Also, Greg Little hat in seiner ganzen Karriere 2 Jahre bei den Panthers gespielt, hat dort insgesamt 358 Snaps gespielt. Also nicht so viel. In seinem ersten Jahr 224, letztes Jahr 134. Das klingt jetzt nicht so viel. Hat in dieser Zeit tatsächlich 3 Sacks, insgesamt 24 Pressures zugelassen und hat nicht die beste Pass-Blocking-Grade oder Blocking-Grade insgesamt bekommen in der letzten Saison. Ich habe mir jetzt noch kein Tape dazu angeschaut, muss ich gestehen. Also ich kenne ihn ein bisschen aus dem College. Natürlich, 2019, das ist noch nicht so lange her, war bei Ole Miss, hat mir da grundsätzlich nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Und ich bin gespannt. Er hat nämlich jetzt 12 Pfund abgenommen in der Offseason, weil er war immer so ein bisschen sloppy, ein bisschen weich, ein bisschen träge manchmal auch. Und ich bin gespannt, ob er seinen Körper jetzt etwas gestählt hat und wirklich da ein bisschen Masse abgebaut hat, um beweglicher zu sein und halt besser die Balance halten zu können und solche Geschichten. Tobi, der hat jetzt nicht viel gespielt. Wie kommt das? Also ich meine, er war ja ein Rookie und dann Second-Year-Player. Da gibt man den Jungs ja eigentlich immer noch eine Chance. Was ist da Phase?
Sein Problem, hast du eben schon angesprochen, ist sein Körper nicht nur wegen seiner Masse oder wegen seiner Sloppiness, um das mal so auszudrücken, sondern auch er ist verletzungsanfällig. Also er hat so hin und wieder mal die eine oder andere Verletzung durchlitten, die ihn teilweise dann auch auf die IA-Liste gebracht hat. Das war zum Beispiel 2019 so, dass er da die Saison auf der IA-Liste beendet hat. Er hat quasi keine der beiden Saisons fit und verletzungsfrei beendet, aber das kennen wir ja von zum Beispiel Preston Williams auch. Und es wird ihm jetzt halt die Möglichkeit gegeben, durch eben einen relativ geringen Trade Value. Du hast ja schon angedeutet, 7. Runde ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, dass man da sicher sein kann, dass es da einen 53er Kaderspieler gibt. Aber vielleicht hilft ihm ja der Neustart in Miami mit einem neuen Umfeld, um eben das, was er im College schon durchaus gezeigt hat und das Potenzial, was er zweifelsfrei hat, auch auf den Platz umzusetzen. Und wie sagt Michi immer so schön, the best ability is availability. Und ich denke, das ist so, dass der große Fokus bei da, wo da bei ihm der Blick drauf liegen muss. Es wird sicherlich nicht von Anfang an und sicherlich wird er auch nicht als Starter geholt worden sein. Das sollte man sich von vornherein klar machen, sondern er ist in erster Linie für die Tiefe der O-Line gedacht. Wenn er mehr wird, umso besser. Aber so große Erwartungen sollte man nicht an ihn setzen oder große Hoffnungen in ihn stecken. Einfach mal sehen, was man aus ihm machen kann und ob er es schafft, in unserer O-Line eine Rolle zu spielen.
Ja, das ich bin auch gespannt. Also, weil man hat ja, also da reden wir gleich noch drüber, über das Spiel gegen die Bears. Da hat man ja ein bisschen was gesehen und da ist diese Verpflichtung definitiv ein Fingerzeig, so möchte ich das sagen. Und das werden wir auch in der Roster Prediction, denke ich, gleich auch nochmal ansprechen. Also, Left Tackle ist heute ein Thema, würde ich behaupten. Was?
Da kann man von ausgehen, ja. Zumal Austin Jackson ja scheinbar viel Bedarf hat an Zuhören und sich von anderen Leuten den Kopf waschen zu lassen. Es war heute im Training auch wieder Thema.
Ja, da können wir gleich gerne auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt haben wir schon über Greg Little, den neuen Spieler der Miami Dolphins, gesprochen. Und jetzt ist es tatsächlich so, wir mussten Spieler cutten und jetzt mussten wir tatsächlich 6 cutten und nicht nur 5, weil wir einen Spieler schon aufgenommen hatten. Und wir haben uns von Carson Meyer, Tight End von den Offensive Tacklen, Tyler Martz, Tymon Paris ist wieder weg und Jonathan Hubbard getrennt. Jerome Jones, Defensive Tackle und Jaitlin Askew, Cornerback, die haben wir entlassen. Gleichzeitig haben wir Allen Hurns auf die Injury Reserve List gesetzt, weil er hat eine Verletzung, die ihn 3 Monate außer Gefecht setzen wird. Tobi, du kannst gerne zu den 6 gecutteten Spielern etwas sagen. Ansonsten darfst du auch gerne was zu der Verletzung von Allen Hurns beitragen.
Ja, also klar, es gibt diese Deadline. Wir haben das ja erwähnt, dass nach jedem Preseason-Spiel immer jetzt Teile des Rosters verkleinert werden müssen. Und zu den Spielern, naja, also zu Timon Paris haben wir jetzt 3-mal schon erwähnt. Also es ist jetzt, glaube ich, das 3. oder 4. Mal, dass wir ihn entlassen. Um alle anderen, es war keiner dabei, von denen man sagen kann, der hätte jetzt auch in unseren Predictions von früher oder von vor ein paar Wochen, hat keiner von denen jetzt eine große Rolle gespielt. Von daher war es zwangsläufig, wir müssen Spieler entlassen und das wird sicherlich auch in der nächsten Zeit so gehen, dass es viele Spieler gibt, bei denen es eigentlich zwangsläufig ist, bei denen man guckt, dass sie eine kleine Chance haben und wenn sie diese kleine Chance halt nicht nutzen können, dann werden sie halt relativ schnell wieder weggeschickt. Also ist jetzt nichts Spektakuläres. Was hingegen für die Tiefe im Wide Receiver Core bedingt spektakulär ist, ist natürlich die Wrist Injury von Allen Hurns. Er muss operiert werden, das hat man festgestellt und man rechnet damit, dass er 3 Monate ausfällt. Durch die Verletzung kann man ihn nicht einfach so cutten, da gibt es gewisse Regularien, die das verbieten. Deswegen hat man sich entschieden, ihn auf die Injury Reserve Liste zu setzen, zu warten, bis er dann wahrscheinlich Anfang Dezember, würde ich vermuten, wieder fit wird und dass man dann guckt, ob man ihm noch eine Chance geben kann, ob sich unser Wide Receiver Core bis dahin aufgrund von Verletzungen so weit reduziert hat, dass man ihn noch braucht oder ob es dann der Weg für ihn in Miami endgültig vorbei ist. Wie wir schon vor einigen Wochen gesagt hatten und wie Micho uns ja schon seit, ich weiß nicht, 1,5 Jahren sagt.
Seit immer
eigentlich, seit er bei den Miami Dolphins ist. Er hätte es in diesem Jahr ohnehin schwer gehabt, das 53er Roster überhaupt zu erreichen. Sportlich schmerzt es nicht so sehr, menschlich schon. Man wird sehen, ob Allen Hurns sich davon erholen kann und wo es für ihn in der NFL eventuell weitergeht. Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Allen Hurns wird kein Spiel mehr für die Miami Dolphins machen.
Okay.
So leid es mir tut, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er in unserem Wide Receiver Core nochmal Platz findet. Wenn jetzt nicht 5 Leute gleichzeitig ausfallen.
Klang aber auch gut, Tobi. Ja, also er wird kein Spiel mehr für die Miami Dolphins machen. Dafür werde ich sorgen.
Jeder kennt ja die Standleitung, ne?
Richtig. Und dann haben wir noch einen weiteren Spieler auf die Covid-Liste gesetzt, und zwar Sam Eguavoen. Ist da eine Covid-Erkrankung oder Close Contact und er ist nicht geimpft? Oder was ist da Phase, Tobias?
Dadurch, dass man das in der Liga nicht veröffentlichen muss, ob Sam Eguavoen jetzt tatsächlich an Covid erkrankt ist oder ob er nur ein Close Contact war, kann man dazu jetzt noch gar nichts sagen. Man wird es anhand der Ausfallzeit sehen. Also das heißt, wenn er jetzt innerhalb von einer Woche, sagen wir mal, wieder im Roster steht, dann wird er ein Contact gewesen sein. Ansonsten kann man spekulieren oder kann man vermuten, dass er sich mit Covid infiziert haben könnte. Aber Veröffentlichungen oder genaueres dazu weiß man noch nicht. Zur Rolle von Sam Eguavoen vielleicht nochmal kurz vorweg. Auch der ist so ein Spieler, der sich am Rande des 53er Rosters befindet, aber eher draußen als drin. Also er hätte ohnehin kämpfen müssen. Da erweist ihm natürlich jetzt dieser Reserve-Covid-Listen-Aufenthalt einen Bärendienst.
Ja, ich frage mich halt, ja.
Nee, da wird das ohnehin dann noch mal schwerer haben als ohnehin schon.
Ja, also ich frage mich halt wirklich, was würde Micho wohl dazu sagen, dass Sam Aguavone auf der Covid-Liste ist?
Wahrscheinlich würde er fragen, wer? Nein, ganz so schlimm ist.
Nein, wer würde er nicht fragen? er würde einfach nur sagen, von wegen, ja, Pech gehabt. Naja, ganz ehrlich, wirklich durchgesetzt hat er sich nicht. Er hat immer nur gute Ansätze gezeigt, so what?
Okay.
Genau.
Würde er wahrscheinlich sagen, ich vermute jetzt einfach mal.
Okay. Wunderbar.
Wir können ihn ja fragen.
Okay, machen wir. Schön, dass du es geschafft hast, Micho. Wir haben vorher nur bisher über Greg Little gesprochen, unseren neuen Offensive Tackle. Siebtrunden-Pick haben wir zu den Panthers abgegeben. Hast du da schon von erfahren? Hast du da schon
eine Meinung? Ich hab's am Rande erfahren. Wir können Verstärkung in der O-Line brauchen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich verfolge ja im Moment, ihr wisst ja alle, ich bin ja unter die Bauherren gegangen, ich verfolge es nur am Rande. Aber tatsächlich ist die O-Line nach wie vor unsere Schwachstelle. Das ist, glaube ich, relativ deutlich geworden, auch beim Preseason-Spiel gegen die Bears. Und ich gehe mal davon aus, dass er die O-Line dann, dass es zumindest ein Shot wert ist. Für den 7. Runden-Pick macht man da nicht viel falsch.
So. Ja, das war quasi auch das, was Tobi und ich so ein bisschen in den Raum geschmissen haben. Wundervoll. Dann würde ich sagen, Tobi, habe ich irgendwelche News vergessen?
Nein, das war im Großen und Ganzen das, was so an großen News von den Dolphins announced wurde. Wer jetzt wo in der Preseason gerade mal aussetzt oder gerade eine Verletzung hat oder so, das wenn wir das machen würden, würden wir 2 Stunden lang nur über das reden.
Ja, nee, das lassen wir dann. Lasst uns doch einfach mal so ein bisschen über das Preseason-Spiel, das seit 2 Jahren das erste Preseason-Game, alle sind gehypt wie sonst was. Aber zumindest die ersten 3 Serien, wo Tua gespielt hat, das könnte man zumindest, da können wir ein bisschen drüber sprechen. Micho, grundsätzlich Preseason-Game, wie schätzt du das ein? Ich meine, am Anfang, jetzt die ersten 3 Serien, haben ja auch schon die Starter auf beiden Seiten gespielt. Hat das für dich eine gewisse Aussagekraft oder sagst du, das interessiert mich eigentlich gar nicht?
Ja, man kann aus der Preseason schon was mitnehmen. Es gibt halt Kleinigkeiten, die man durchaus sehen kann. Nicht, was das große Ganze, also das Big Picture angeht. Man sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt, welches Spielsystem wir fahren wollen oder was der Lieblingsreceiver ist, was das Bread and Butter Play wird oder was. Das kann man nicht unbedingt sehen. Aber man kann schon sehen, inwieweit sich gewisse Spieler verbessert haben, wo Stärken von gewissen Spielern liegen und welche Richtung man denken kann. Das ist, glaube ich, das, was man so aus der Preseason rausziehen kann. Das ist nichts Endgültiges. Und es gibt tatsächlich auch relativ wenig, wo man jetzt sagen kann, okay, weil der jetzt da und da so und so gespielt hat, kommt er ins Roster oder halt eben nicht. Aber man kann halt sagen, okay, der Spieler kann das relativ gut. Und der Spieler kann das relativ gut. Deswegen gebe ich zu, hätte ich das Spiel gern gesehen, ich lasse mich von euch überraschen. Ich habe nämlich nichts mitbekommen.
Ah, sehr schön. Wunderbar. Ja, Tobi, willst du einfach mal so deine Eindrücke mit uns teilen? Ich meine, du kannst natürlich über das ganze Spiel hinweggehen. Ich denke, die Aussagekräftigkeit, wenn man es so beschreiben möchte, ist in den ersten Teilen des Spiels am größten gewesen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, das sage ich vorneweg, nach der Halbzeit hatte ich es nebenbei laufen. Ich habe es mir nebenbei angeguckt, aber wirklich groß drauf geachtet habe ich dann nicht wirklich. Ich habe mir Justin Fields bei den Bears ein bisschen angeguckt. Mir ist aufgefallen, dass in der zweiten Spielhälfte Savan Ahmed einen relativ guten Job gemacht hat. Das ist mir aufgefallen, dass Miles Gaskin nicht gestartet hat, das ist mir auch aufgefallen. Wobei man das auch unter der Rubrik Preseason abhaken kann. Also noch ist es tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, dass Myles Gaskin unser klarer Running Back Starter wird, was auch damit zu tun hat, und da kommt jetzt die Überleitung, weil eben Malcolm Brown, der gestartet hat, wie in der letzten Saison auch, deutlich gemacht hat, dass das Running Game der Miami Dolphins sicherlich nicht das stärkste der Liga sein wird. Also teilweise fehlten die Löcher, teilweise hat aber auch Brown selber dann gewisse Lücken, die dann da waren, nicht erkannt. Es war schwierig. Das liegt auf der einen Seite an eben den Dingen, die er nicht erkannt hat. Es liegt aber natürlich auch auf der anderen Seite an der Defense Front der Chicago Bears, die ja zweifelsfrei zu den Besseren der Liga gehört. Und da war es ein echter Prüfstein. Was mir positiv aufgefallen ist, war die Tatsache, wie Tua allgemein gespielt hat, wie so sein Verständnis in der Pocket war, wie er so wirkte und wie auch die Connection zu verschiedenen Passempfängern wie selbstverständlich wirkte. Ist mir besonders bei Mike Gesicki aufgefallen. Es scheint da das stattzufinden, was wir sicherlich bei anderen auch hoffen, dass sich da gewisse Automatismen entwickeln und dass da ein Verständnis entsteht von Gesicki weiß, wie und wo Tua hinwirft, Tua weiß, wie wo Gesicki hinläuft. Also das hat mir gut bis sehr gut gefallen. Was mir natürlich super gut gefallen hat, war die Tatsache, dass auch Jalen Waddle erste Ansätze davon gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist. Was mir da nicht gefallen hat oder was mir da Bauchschmerzen bereitet, ist, dass er auch als Returner mit aufgestellt war. Also das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir den tatsächlich in der Preseason als Returner in Anführungszeichen verheizen würden, weil aus meiner Sicht ist da einfach die Verletzungsgefahr zu groß und das können aus meiner Sicht auch dann andere erledigen. Allgemein hat man gesehen, dass die Defense auch ohne Byron Jones, Xavier Howard, Emmanuel Ogba hat gefehlt, Brandon Jones hat nicht gespielt, also da waren ja einige, die da das erste Preseason-Spiel ausgesetzt haben, und trotzdem haben die Dolphins es über weite Teile der ersten Halbzeit geschafft, die Offense der Chicago Bears bei 0 Punkten zu halten. Erst relativ kurz vor der Halbzeit ist es dann Cairo Santos gelungen, einen Field Goal zu schießen. Also das schon mal dazu. Wir müssen über Tua reden. Ich habe Positives gesagt. Man kann natürlich auch jetzt das Negative angehen. Er hat eine Interception geworfen, die er so nicht werfen darf, wo man aber auch gesehen hat, dass gewisse Dinge, die er im letzten Jahr schon gezeigt hat, er noch nicht ganz abstellen konnte. Man hat in dem Spielzug relativ deutlich gesehen, er geht den ersten Read durch, den ersten Passempfänger, geht den zweiten Read durch, den zweiten Passempfänger, guckt dann wieder zurück zum ersten Passempfänger und wirft den Ball dann dahin. Das Problem an der Sache ist, dass, ich glaube, Adam Shaheen war es, in der Zwischenzeit, also hätte Tua gleich geworfen, wäre er frei gewesen, in der Zwischenzeit schon zwei Verteidiger auf sich gezogen hatte und es dann ein relativ leichtes war für die Secondary der Chicago Bears, diesen Ball abzufangen. Also da sieht man diese Unsicherheit bei oder das Vertrauen in seine Reads hat er noch nicht so ganz abgelegt. Und daraus ist auch diese Interception entstanden. Allgemein aber, Ballplacement, Kommunikation mit der O-Line, Beweglichkeit, sah das gegen einen sehr starken Pass-Rush schon gar nicht so schlecht aus. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich bin super zufrieden, aber wenn er diese Entwicklung in den nächsten Wochen weitergeht, dann kann er sich, dann kann er vor einer guten Saison stehen.
Okay, das war ja schon mal eine ausführliche Geschichte. So, wo fange ich denn jetzt an? Also Defense kann ich, glaube ich, können wir ganz, ganz relativ schnell abhaken. Erste Halbzeit, Dolphins haben, ich glaube, die ersten fünf Angriffsserien der Bears endeten in einem Three and Out. Einmal war es durch einen Holding Call, wo sie eigentlich einen First Down gemacht hatten mit einem Scramble sogar von Justin Fields. Das wurde dann zurückgepfiffen wegen einem Holding, ansonsten wäre Fields nie so weit gekommen, logischerweise. Und als die Dolphins dann mit der dritten Garde gespielt haben in der zweiten Halbzeit, ja, da wurde es dann ein bisschen deutlicher. Nur Ekpenogany hat sich dann zu einer oder anderen Dümmlichkeit hinreißen lassen. Der hat aber in der ersten Halbzeit auch überragend gespielt. Und das in der Abwesenheit eben von Xavier Howard und Byron Jones. Also das war schon, in der ersten Halbzeit war es einfach gut von Ekpenogany. In der zweiten Halbzeit war es dann halt wirklich Licht und Schatten, könnte man sagen. Ansonsten hat mir die Defense sehr, sehr gut gefallen. Bis auf die dritte Garde halt. Das war dann halt einfach, ja, das war dann halt gegen den First-Round-Pick, der relativ mobil ist. Und das ist halt unser Kryptonit. Das haben wir letztes Jahr oft genug gesehen. Wenn ein Quarterback außerhalb der Pocket agiert, haben wir Probleme damit. Und das hat auch unsere dritte Garde. Und das hat Justin Fields einfach ausgenutzt und hat das gemacht, was er dann gemacht hat. Das war nicht schlecht, bei weitem nicht. Das war wirklich gut auch. Aber man muss das natürlich auch im Kontext sehen, dass das, ja, er wird diese Zeit, die er da hatte, in keinem Saisonspiel bekommen. Und das ist eben das, warum die Bears ein bisschen vorsichtig sein müssen, wenn sie ihn einsetzen. Aber es ist gut für die Dolphins, dass wir jetzt in der Preseason gleich gegen die Bears gespielt haben, gegen einen sehr mobilen Quarterback. Da könnte man zumindest so ein paar Sachen draus lesen, mitnehmen für die ersten Saisonspiele gegen vermutlich Cam Newton und gegen Josh Allen, die auch beide sehr mobil sind, zumindest, dass man da sieht, okay, müssen wir dran arbeiten. So, das war das. Die Defense würde ich, das passt soweit. Kommen wir zu den, zur Offense, zu den Running Backs. Tatsächlich glaube ich, dass, ja, muss man jetzt gucken. Malcolm Brown hatte tatsächlich auch die meisten Versuche der Running Backs. 9 Versuche, 8 Yards, ein First Down. Das hat so ein bisschen an Jordan Howard erinnert. Also ich weiß nicht, ob Malcolm Brown wirklich, also es wird jetzt spannend zu sehen, ob Patrick Laird oder einer der anderen Running Backs mehr Spielzeit bekommt im zweiten Preseason-Game. Das wäre ein kleiner Fingerzeig in Richtung Roster, weil Gaskin und Emmett sind beide safe. Emmett hatte 6 Runs für 40 Yards und Gaskins hatte 4 Yards für 19. Das ist okay, das passt. Gaskins vor allem außenrum sehr, sehr stark und Emmett über die rechte Seite, also zwischen Dieter und Hunt oder zwischen Hunt und Davis. Da war er stark und das ist unser Run-Game. Also das Run-Game war schlecht insgesamt. Also auch wenn am Ende 29 Attempts für 118 Yards, also 4,1 Average stehen, das ist nicht gut. Das war nicht gut und da müssen wir wirklich gucken, ob wir das Run-Blocking verbessern. Tight Ends war sehr, sehr gut. Alle 3, Shaheen am Anfang, ungünstig mit dem Wurf, der dann quasi kurz vor knapp nochmal rausgepoppt ist. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber da bin ich auch so ein bisschen, den hätte Tour vielleicht ein bisschen platzierter werfen können. Nicht viel platzierter tatsächlich, habe ich in der Nachbetrachtung nochmal gesehen, aber ein bisschen wäre gegangen. Und was man auch wieder sagen muss, dass Tour Tua's Time to Throw war wieder sehr, sehr schnell. 2,87 Sekunden. Nur Andy Dalton war ein bisschen schneller bei seinen 4 Passversuchen mit 2,28. Das ist natürlich jetzt alles nicht so aussagekräftig, aber wenn man sich Justin Fields anguckt, der war dann bei 3,78. Und das ist schon heftig viel. Ja. Dazu kommen wir zu Tight Ends, brauche ich da nicht weiter viel zu sagen. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Wir haben sie alle ein bisschen mit eingebunden. Kommen wir direkt dann zu den, lass uns sagen, zu den Wide Receivern. Weil die Wide Receiver, das ist ja ein bisschen schwierig aktuell. Tobi, du hast es ja schon angesprochen. Da ist momentan ein Problem, weil die sind einfach alle verletzt. Also, oder im Aufbautraining, Parker, also alle eigentlich. Alle, also Parker und Fuller. Ich weiß gar nicht, Hurts ist auf IR. Und zwei fallen mir jetzt nicht ein, die da.
Albert Wilson ist mal wieder angeschlagen. Preston Williams ist auf der PUP-Liste. Also, der kann nicht trainieren und das kann man ja so runter beten. Also es ist das, was wir als Risiko angedeutet hatten vor ein paar Wochen, scheint sich entweder zu bestätigen oder die Dolphins gehen von sich aus in die aktive Steuerung, dass sie eben ihnen die Zeiten geben. Das ist noch nicht sehr besorgniserregend, aber es ist natürlich auffällig.
Ja. Ich habe mir natürlich so ein paar Notizen zwischendurch gemacht. Vieles habe ich jetzt schon angesprochen, was ich da geschrieben habe. Wenn ich jetzt auf die Wide Receiver gucke, gibt es eigentlich nur eine Sache, und das ist mir aufgefallen, die Verbindung zwischen McCollins und Tua. Hollins hatte zwar nur 2 Targets, aber die Verbindung zwischen ihm und Tua ist gut. Also das, was sie, dieses Design-Play kurz vor der Endzone, wo dann 2 Yards gefehlt haben, die unser Running Back nicht, Jordan Howard hätte das geschafft, unser Running Back nicht, und da finde ich es, das sage ich gleich noch was zu, aber das da geht ganz viel auf Malcolm Browns Kappe. Da hätte er einen Touchdown laufen müssen. Ja, und Malcolm Brown war zwar gut im Passing-Game, hatte 2, 3 Passing Blocks, oder Pass-Block-Snaps, und die waren nicht schlecht. Aber wie gesagt, McCollins, und da habe ich mir aufgeschrieben, McCollins sichert sich seinen Rosterplatz. Lynn Bowden Jr. und Allen Hurns sind auf dem Hot Seat. Allen Hurns hat sich jetzt auch mehr oder weniger verabschiedet. Ja, und so schnell kann es gehen. Und jetzt stehen wir halt wieder da und müssen gucken, dass die Spieler jetzt hoffentlich in den nächsten 2 Wochen gesund werden. Ansonsten haben wir zum Start ein kleines Problem, wobei wir haben 3, fast 4 Tight Ends, die auch Pässe fangen können, wenn Hunter Long denn noch fit wird, dann sieht das Ganze noch anders aus. Aber gut, da sind wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, Wide Receiver war okay. McCollins stand für mich ein bisschen raus. Lynn Bowden Jr. fand ich auch gut und solide. Aber ansonsten würde ich wenig über die Wide Receiver sagen wollen. Dann, bevor ich jetzt zu Tua komme, kommen wir doch einfach zu unserer O-Line. Und das war ja, ich saß da, und auch hier kann ich mal meine Kommentare vorlesen. Also ich weiß nicht, könnt ihr auch Feedback geben, wie ihr das findet, wenn ich so Live-Kommentare ich schreibe mir Live-Kommentare auf, und wenn ich die hier so vorlese. O-Line mit einem traurigen Smiley. Dann das nächste, einer der nächsten Spielzüge war Pfeil daneben, bad as fuck. Holding Jackson. Das war so das. Und O-Line und 3 Punkte dahinter. Ja, also es war wirklich beängstigend. Und dann dachte ich mir so, war es wirklich so beängstigend? Hab mir das Spiel noch zweimal, also die ersten 3 Serien noch zweimal angeguckt. Und ich muss sagen, es war nicht so beängstigend. Alle werden jetzt sagen, was, Rico, wie kannst du das sagen? Ja, wenn wir jetzt unterscheiden zwischen Run-Blocking und Pass-Blocking, dann können wir sagen, wir sind, glaube ich, die schlechteste Run-Blocking-Unit, die es gibt. Das war richtig, richtig schlecht. Also richtig schlecht zum Großteil. Gerade dann auch mit einem Brown, der einfach die Löcher nicht gesehen hat oder die falschen Löcher gestopft hat. Das war wirklich, wirklich schwach. Und auch am, das ist ein Ding, ja, an diesem O-Line, an diesem dritten Versuch und zwei, wo Dieter einen Cut-Block setzt, da läuft Brown komplett falsch. Ja, er läuft quasi in den Linebacker, der direkt hinter dem Cut-Block kommt, dem läuft er rein, wo ich denke, so, Kollege, läuft halt außen rum. Und das war halt aber, da kann die O-Line dann nicht so viel für, aber insgesamt war das Run-Blocking echt unterdurchschnittlich. Wirklich. Und wenn ich mir dann das Pass-Blocking angucke, dann war das in den ersten Serien, wenn ich Austin Jackson rausnehme und wenn ich Solomon Kindley rausnehme, die ich beide nicht so gut fand, ja, im Pass-Blocking, dann war Dieter war gut im Pass-Blocking, Robert Hunt war sehr gut und Jesse Davis war fast sogar sehr, sehr gut. Sagen wir mal, sehr gut, gut und gut. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Euphorien, wo die Leute sagen, ja, Rico, du musst doch nicht übertreiben. Wir wissen, dass du Dolphins fandest. Und das war gut. Die rechte Seite mit Center im Pass-Blocking war gut. Nur Austin Jackson hatte massive Probleme und Solomon Kindley war halt dadurch eventuell auch nicht so stabil. Da haben wir natürlich Liam Eichenberg direkt dahinter. Ist die Frage, ob der es auffangen kann. So, das zur O-Line. Also da muss man zwischen Pass und Run-Blocking ein bisschen unterscheiden. Ich bin auf das zweite Spiel gespannt, weil, Tobi, du hast es schon gesagt, also für mich ist die D-Line der Bears ist vermutlich die beste, oder na, nicht die beste, aber sagen wir mal Top 5, wenn nicht sogar Top 3 D-Line. Und ich glaube, es hat auch nur der eine Starting-Linebacker gefehlt, ansonsten waren die komplett. Und gerade die Linebacker haben uns da gefressen. Das war nicht gut. So, und dann bin ich soweit fertig. Dann kommt ja nur noch Herr Tagovailoa. Und Tuas, also ich bin auch immer noch der Meinung, der erste Wurf, den kann er besser platzieren. Und dann ist das, also nach PFF ist es tatsächlich auch kein Drop gewesen. Ja, was Shaheen da gemacht hat. Für mich war es auch kein Drop, muss ich sagen. Habe ich Tobi auch gleich gesagt. Für mich war es ungünstig und auch nicht zu 100% platziert von Tua. Nichtsdestotrotz war Tua danach, ja, so akkurat, genau das, was man von ihm erwartet, in super enge Fenster geworfen, die Bälle getroffen und Spieler freigespielt, ja. Zum Beispiel in Jisicki bei seinem längsten Pass. Das war, Tua hat über 50 Yards. Natürlich, das ist auch Yards after Catch. Aber die hat Tua auch durch seinen Pass ermöglicht. Ich meine, es wäre vielleicht kein 50, sondern ich sag mal so ein 40-Yard-Pass gewesen, weil der eine Defender da ziemlich geträumt hat. Da weiß ich auch nicht, was der gemacht hat. Aber das war der längste Pass von Tua in der NFL. Er hat letzte Saison in der Regular Season keinen längeren Pass gehabt. Und das war für mich ein Zeichen, wo ich sage, okay, passt. Er macht auch lange Bälle im Training. Das ist alles gut. Also Tua ist auf der richtigen Bahn und es macht genau die Schritte, die wir oder ich jetzt so von ihm auch erwartet habe. Ja, wir haben wenig mit wirklich Motion gespielt und solchen Geschichten. Und das muss man halt auch sagen, das kommt dann natürlich noch insgesamt dazu. Und ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, Tua war sehr, sehr gut. Sowohl, wir haben keinen einzigen Screen gespielt übrigens. Das wollte ich nämlich gerade noch gucken. Und Tua war stabil, wenn geblitzt wurde und wenn nicht geblitzt wurde und wenn wir unter Druck und nicht unter Druck waren. Tua war unter Druck in 3 von seinen 11 Snaps und hat aber alle 3 Pässe für 23 Yards an die Männer gebracht. Ja, also das ist einfach dann gut. Und das war letzte Saison nicht so. Ja. Seine Passing-Tiefe ist auch nicht schlechter geworden. Ja, beziehungsweise ist sogar besser geworden. Und das sind halt Sachen, da freue ich mich. Und das sind genau die Schritte, die wir aber jetzt sehen müssen auch von Tour, damit wir halt nicht in diese Panik laufen und alles auf das dritte Jahr auf das dritte Jahr setzen müssen. Micho, jetzt hast du dir so ein bisschen angehört, was Tobi und ich erzählt haben. Hast du Fragen aus dem, was wir erzählt haben?
Grundsätzlich hört sich das ja schon gut an. Glaubt ihr wirklich, dass man nach diesem Spiel schon so viel über den Roster und über die Entwicklung sagen kann? Oder sagt ihr, okay, das ist jetzt nur eine absolute Momentaufnahme und ja, wie bezieht ihr den Gegner da dort ein? Oder sagt ihr, nö, war soweit, war schon ein ernsthafter Test und das ist belastbar, was ich da sage. Oder was ihr da...
Tobi.
Also, man sollte vieles nicht überbewerten, aber man kann zumindest sagen, dass gewisse Spieler, die eins der drei Spiele oder im Idealfall alle drei hätten nutzen müssen, um sich ihren Rosterplatz vernünftig zu sichern oder zu erkämpfen, schon im ersten Spiel teilweise gezeigt haben, dass es eng werden wird oder eben gezeigt haben, dass man sie nicht zu leicht abschreiben sollte. Da beziehe ich dann nur die erste Halbzeit mit ein und die Anfänge der zweiten Halbzeit, weil alles, was dann so Mitte, drittes Viertel und darüber hinaus gelaufen ist, von den Spielern, also wenn da zwei oder drei das Roster machen, dann ist das schon viel. Aber gerade auch für Malcolm Brown hätte es eine Chance sein können oder wäre es eine Chance gewesen, zu zeigen, dass er eine Alternative sein kann und dass er mehr als Running Back 3 oder 4 ist. Das ist ihm halt nicht gelungen. Die O-Line hat gezeigt, dass sie Probleme hat. Deswegen haben wir in dieser Woche getradet. Auch das hat man teilweise gesehen. Rico hat das ja gesagt. Und das musste man so erwarten. Von daher, erste Eindrücke auf jeden Fall. Die müssen sich gegen die Atlanta Falcons jetzt natürlich entweder verfestigen oder die Spieler, die es gegen die Bears nicht hinbekommen haben, müssen gegen die Falcons zeigen, dass sie es besser können. Weil wer zwei schlechte Preseason-Spiele auf seiner Liste hat und darauf angewiesen ist, der wird es verdammt, verdammt, verdammt schwer haben. Auch darauf bezogen, vielleicht bei einem anderen Team unterzukommen. Das kann man sich dann nicht mehr leisten.
Ja, also ich denke, also für den einen oder anderen Starter war es einfach wichtig, um Raps zu bekommen, zum Beispiel für Tour, auch gegen, vor allem diese Szenerie zu haben, den Druck wirklich auch zu spüren, nicht nur in einem Joint Practice, sondern auch bei einem Preseason-Game. Du kannst mir erzählen, das sind alles Competitive Player, aber auch ein Khalil Mack wird sich da nicht nur hinstellen und den Arm reinhalten. Na? Also, wenn die Leute spielen, dann geben sie auch Gas. Insgesamt finde ich, haben zum Beispiel Noah Benogany und Nick Needham gezeigt, dass die Dolphins verdammt krass tief sind auf Cornerback. Ja, das war echt heftig. Selbst Justin Coleman und Trill Williams waren wirklich, also die Cornerbacks der Dolphins, das ist, oder das Defensive Backfield, also was da, also wenn das unsere Baseline ist, holla die Waldfee, dann werden viele Quarterbacks verdammt viel Spaß gegen uns haben, weil, also das ist nochmal besser als letztes Jahr. Definitiv. Also von dem, was ich jetzt so gesehen habe, auch auf einem nicht so hohen kompetitiven Niveau, wenn man auch Snaps später im Spiel bekommen hat. Noah Benogany und Nick Needham haben 30 bzw. 33 Snaps gesehen. Das ist schon viel. Dementsprechend war da auch ein bisschen in Anführungsstrichen Trash-Time dabei, aber absolut, absolut gut. Und offensiv, wie gesagt, ich habe ja Malcolm Brown, haben wir jetzt dreimal, viermal angesprochen. Der hat halt gezeigt, okay, der ist offen oder da gibt es jetzt Möglichkeiten, da wirklich auch aktiv was zu machen. Malcolm Brown kann sich halt über seine Leistung in dem Spiel nicht qualifizieren für mehr. Da muss man jetzt gucken, was passiert. Offensive Line haben wir gewisse Sachen jetzt probiert, beziehungsweise sind ein paar Sachen passiert. Skura und Dieter haben sich die Snaps geteilt. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Battle, wo Dieter wohl aktuell die Nasenspitze vorne hat und die beiden sich nicht schlecht machen. Es ist nicht so, man wechselt, weil beide schlecht, ja, sondern es ist schon auf einem kompetitiven Niveau. So, und der Rest ist, weitere Aussagen würde ich jetzt weniger treffen wollen. Dass man gesehen hat, dass Tour deutliche Schritte nach vorne gemacht haben, das ist einfach so. Das sieht man auch in den Joint Practice. Und ja, das, so will ich das beschreiben. Und ich denke jetzt im zweiten Spiel, ich bin jetzt gespannt, wie die Entwicklung ist. Weil früher war es ja so, dass im dritten Spiel nochmal die Starter gespielt haben und im vierten Spiel dann wirklich nur noch Rosterplätze ausgelost wurden. Ich weiß nicht, wird es jetzt mit dem zweiten und dritten Spiel so sein, Micho? Also, dass im zweiten Spiel jetzt nochmal die Starter spielen und im dritten Spiel dann wirklich nur noch Backups?
Ja, ist natürlich jetzt alles so ein bisschen etwas anders als früher. Früher war es ja das dritte Spiel, wo die Starter gespielt haben. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass vielleicht noch ein paar Starter ein paar Snaps kriegen im zweiten Spiel. Aber spätestens im dritten Spiel rechne ich tatsächlich damit. Nur noch Backups. Und tatsächlich, egal wie gut die spielen, werden wir diese Spieler wahrscheinlich nicht im Roster bei uns sehen.
Ja, Tobi, was denkst du?
Ich sehe das ähnlich. Du hast es ja schon gesagt, Tua braucht in erster Linie Raps und Tua braucht den Wettkampf, um sich weiterentwickeln zu können. Das ist für ihn wichtig. Das ist aber auch für die O-Line zum Beispiel wichtig. Gestandene Veterans, wie die wir im ersten Spiel schon nicht gesehen haben, so Howard Jones und diese Kategorie, die werden wir im zweiten Spiel wenig und wie Micho schon sagt, im dritten Spiel gar nicht sehen. Also da ist das Risiko auch viel zu groß.
Ja, okay, da sind wir dann quasi d'accord, so denke ich es auch. So, Tobi, wir haben gerade schon über die Joint Practices gesprochen und bevor wir jetzt zu den Offensive Roster Predictions kommen, kannst du uns ein paar Eindrücke aus dem Joint Practice geben gegen die Atlanta Falcons?
Ja, natürlich immer nur das, was man so auf den diversen Social Media Kanälen der verschiedenen Beatwriter, die da mit im Training sich befinden, was man von denen so hört. Tua scheint weiterhin einen guten Eindruck zu machen, hat aber das Problem, und da kommen wir dann wieder dazu, dass die Jungs vor ihm nicht so ganz den sichersten Eindruck machen. Er hat sich nach dem Training auch Austin Jackson nochmal 10 Minuten zur Seite genommen und hat ihm gewisse Dinge erklärt, hat mit ihm gesprochen, weil unser Second-Year-Player augenscheinlich auch gegen die Falcons in den Joint Practices teilweise große Probleme hatte und Tua dadurch arg unter Druck geraten ist. Zweiter Aspekt, Adam Shaheen hat, so wie wir das aus dem letzten Jahr auch kennen, in der Red Zone, ich will nicht sagen brilliert, aber hat das getan, was die Titans im letzten Jahr auch schon getan haben. Also er hat 3 Touchdown-Pässe von Tua gefangen. Also das klappt weiterhin sehr gut. Salvon Ahmed hat einen langen Pass von Tua zugeworfen bekommen und hat den dann, ich glaube, für 60 oder 65 Yards zu einem Touchdown zurückgetragen. Die Verbindung zwischen Tua und Mike Gesicki soll, und das habe ich bei den Beatwritern der Falcons gelesen, soll sehr gut sein. Wer aber bei den Falcons Beatwritern den größten Eindruck hinterlassen hat, und da kursieren ja die diversesten kurzen Videos und Mitschnitte von Ankle Breakers der Falcons Cornerbacks war Jalen Waddle. Also der scheint da im Training wohl deutlich und sehr stark beeindruckt zu haben mit seiner Agilität, mit seiner Beweglichkeit und mit dem, wie er die Secondary der Falcons wohl reihenweise vernascht hat. Von daher, da können wir uns aus Sicht der Atlanta Falcons Beatwriters auf einen veritablen Spieler freuen. Gehen wir mal zur anderen Seite des Balls, dann sind wir ganz schnell bei dem, ich sag mal, dem Heilsbringer der Atlanta Falcons und demjenigen, der da wahrscheinlich in der kommenden Saison das Primary Target sein soll. Mit dem hatte Eric Rowe so seine Späßchen. Also das Duell Eric Rowe gegen Kyle Pitts war wohl eins derjenigen, wo die Leute sehr genau hingeschaut haben, wo Eric Rowe am Anfang ziemlich alt aussah, sich dann aber reingebissen hat und es hinterher dann so weit war, dass man davon sagen kann, dass es nahezu pari war. Also das ist schon eine Waffe, die Falcons da haben. Aber Eric Rowe hat ja im letzten Jahr selber gesagt, er nimmt sich ein Beispiel an den Besten. Und wenn man die AFC durchgeht, wir werden wieder auf Darren Waller treffen. Da gibt's auch irgendwie Travis Kelce noch, falls wir auf die Kansas City Chiefs treffen sollten irgendwann. Also auch New England hat ja bei den Titans nachgelegt. Da kann er sich schon mal dran üben und daran probieren. Und als letztes, Xavier Howard tut das, was Xavier Howard tut, wenn er fit ist. Also auch der hat deutlich gemacht, dass er nicht gewillt ist, eine Regression in Kauf zu nehmen. Das war auch sehr beeindruckend.
Dafür bezahlen wir ihn ja auch.
Ja, genau.
Aber es ist ja schön zu hören, dass das alles so positiv ist. Ja, du hast jetzt quasi alle Punkte schon so angesprochen. Finde ich gut, dass wir diese Joint Practice machen. Ich denke, das ist ein bisschen besser, als nur für sich zu trainieren. Und die Dolphins haben eben durch ihre neue Facility auch die Möglichkeit, durch das Covid-Protokoll zu kommen, wenn eben so viele Leute da sind. Weil man muss natürlich, die NFL will das nicht zulassen. Und da gibt es einige Teams, die eben nicht diese Facilities haben, wo man einen Joint Practice durchführen kann. Ja, das muss man auch nochmal sagen. Da sind die Dolphins dann auch so ein bisschen glücklich, ähnlich wie es die Bears sind, die ja auch die Möglichkeit haben. Deswegen konnten wir das letzte Woche bei den Bears machen. So, also wir nehmen heute wieder, es ist Mittwoch, inzwischen fast 10. Und nur damit ihr wisst, also das ist der erste Tag von dem Joint Practice, morgen ist der zweite und dann, ich glaube, am Samstag spielen wir wieder, oder Tobi?
Das Spiel gegen die Falcons ist am Samstag, ja. Glaube so schon. Und
dementsprechend.
Aber Samstagnacht, glaube ich.
Okay, aber demnächst ist der Freitag wieder frei. Und ja, das wollte ich nur damit gesagt haben. Das heißt, nächste Woche bekommt ihr dann wieder von uns auf die Ohren, was das Spiel angeht gegen die Falcons und eventuell noch Eindrücke vom Joint Practice, wenn da noch irgendwas von übrig ist, beziehungsweise wenn da irgendwas ist, was jetzt neu ist. Ich meine, von dem zweiten Tag gegen die Bears, da war halt wirklich auch nur, dass die O-Line nicht so toll war. Also eigentlich war das, was im Spiel zu sehen war, auch in dem Joint Practice schon zu sehen. So, Tobi, gibt's irgendwas, was du jetzt, bevor wir in den zweiten Teil gehen, noch ansprechen möchtest? Oder Micho? Also Tobi, du erst, dann Micho, wenn ihr irgendwas habt.
Nichts Spruchreifes, was jetzt gesagt werden müsste.
Okay, Micho, du?
Ja, außer, dass das extrem schwierig für mich wird, weil, wie gesagt, keine Ahnung im Moment gerade. Ich bin, glaube ich, ich kann, glaube ich, über die Sachen, die ich gleich zu Protokoll geben werde, noch nicht mal diskutieren.
Das ist doch die Hauptsache.
Samstagnacht um 1 wirst du nicht nur umziehen. Also da hast du schon noch Zeit, vor Football zu gucken.
Vorsicht. Ich bin mir da nicht so sicher.
Willen. Das habe ich vermisst, ne? Das, um Gottes Willen, von Tobi.
Ja, wenn der von Samstag auf Sonntag um eins da noch rumrödelt, dann tut er mir echt leid.
Ja, das ist verständlich. So, aber gut, Micho, dann darfst du dir zumindest die erste Positionsgruppe aussuchen, über die wir reden in der Offensive. Also wir machen das wie letztes Jahr auch. Wir gehen die einzelnen Teile durch und nennen die, die, wo wir sagen, die ins Roster kommen, sagen die, die nicht ins Roster kommen, beziehungsweise wird der eine, vielleicht gibt es ein, zwei Spieler, die der eine im Roster hat, der andere nicht, und dann werden wir natürlich so ein paar Argumente austauschen, was für die eine Person, was für die andere Person spricht. Und so wird dann am Ende ein Offense-Roster aussehen. Also kurz vorweg, nächste Woche kommt dann die Defensive. Special Teams machen wir nicht, weil da gibt es drei Starter und die stehen fest. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber Micho, wie gesagt, welche würdest du zuerst besprechen wollen?
Dann fangen wir doch mal an mit den Running Backs. Also mit den Backfield Running Backs, genau.
Okay, kurz zu den Running Backs. Letzte Saison hatten die Dolphins nach dem Roster Cut 6 Running Backs im Roster. Das waren Matt Breeder, Chandler Cox, Miles Gaskin, Jordan Howard, Patrick Laird und Malcolm Perry, der immer noch so ein Running Back Wide Receiver Hybrid galt, aber in der offiziellen Rosterzählung als Running Back. Micho, möchtest du noch starten mit den Spielern, die du ins Roster nehmen würdest?
Kann ich gerne tun, und das ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, dass wir wieder dass wir 4 Running Backs haben werden, mit denen wir in die Saison gehen werden. Also 4, das ist so normal, auch eine normale Zahl. Wir haben ja die verschiedensten. Wenn ich jetzt einfach mal durchgehe, ich denke mal, Jordan Scarlett ist einfach nur ein Camp Buddy, der wird dementsprechend nicht wirklich ins Roster kommen, wird keine Chance haben. Interessant wird's eigentlich bei dem nächsten, und zwar Malcolm Perry. Ein Spieler, Gimmick-Play, auf den ich mich gefreut hätte, mal wirklich zu sehen. Ich glaube aber nicht, dass er irgendeine Chance hat, bei Running Back da tatsächlich noch ins Roster zu kommen. Da müsste er schon viel mehr bringen. Ich glaube, für einen Gimmick-Player haben wir da wenig Chancen. Das ist auch das Problem von Lynn Bowden Jr., der offiziell als Running Back gelistet ist. Ich weiß, dass viele ihn auch als Wide Receiver sehen. Auch mehr so einen Gimmick-Player, wo ich auch wirklich sage, puh, muss es wirklich sein? Also für mich gesetzt sind dementsprechend Miles Gaskins, Malcolm Brown und Savon Ahmed. So. Und dann gibt es eigentlich nur noch 2 Spieler, über die man überlegen kann, ob sie mit dabei sind. Das ist einmal Patrick Laird, der immer wieder zum passenden Zeitpunkt passende Leistung gezeigt hat. Oder halt eben der junge Garrett Dokes, der auch schon so ein bisschen Richtung Fullback und so weiter geht. Und wer mich jetzt kennt, wird sehr überrascht sein, dass ich sage, gut, dann würde ich da als 4. Running Back Garrett Dokes wählen, einfach um zu gucken, dass wir da auch ein bisschen Power auf der Running Back-Position haben für Short Yardage und sowas. Das wäre so meine Auswahl.
Okay, also gehst mit 4 Running Backs, also 2 Running Backs weniger als letzte Saison in die Saison.
Nochmal, 2 Running Backs weniger als letzte Saison, sagst du?
Letztes Jahr hatten wir 4, 6 und du gehst jetzt mit 4 sozusagen rein.
Ich gehe jetzt mit 4, ja? Tatsächlich ja.
Gut. Tobi?
4 ist eine gute Zahl. Ich denke, Miles Gaskin, Savon Ahmed, müssen wir nicht drüber reden. Von der einen Seite. Jordan Scarlett hat mich auch schon gesagt, müssen wir auch nicht drüber reden. Zu Malcolm Perry. Klar, er kann beides, aber das Problem ist, er konnte beides nicht so wirklich zeigen, dass es was bringt. Bei den Wide Receivern hat er einige vor sich, bei den Running Backs wird er einige vor sich haben, von daher eher nicht. Garrett Dokes bietet in der Theorie, das hat man jetzt in dem Spiel nicht so gesehen, bietet in der Theorie so dieses Dampframmenartige, nenne ich das mal, was den anderen Running Backs so ein bisschen fehlt. Das wäre eine Komponente gerade für Short Yardage, dass man ihn im Roster halten könnte. Das wäre tatsächlich einer derjenigen, die ich mitnehmen wollte. Dann sind wir bei 3. Und der vierte, vor dem Bears-Spiel hätte ich gesagt, Malcolm Brown ist relativ sicher. Nach dem Bears-Spiel bin ich mir da nicht so sicher. Patrick Laird hat noch eine Chance. Ich würde es mir für Patrick Laird, das, was man so auf dem Feld und abseits des Feldes und in Social Media so sieht, der Junge ist mir sympathisch. Ich würde es mir für ihn wünschen, dass er es schafft. Ich gehe trotzdem noch mit Malcolm Brown, aber gerade der muss gegen die Falcons was zeigen, damit er das bestätigen kann.
Ja, das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Also Ahmed und Gaskin, unser Washington-Duo, bleibt da zusammen. Da gehe ich ganz stark von aus. So, dann Garrett Dokes sehe ich auch als Spieler an, der den Roster packen sollte. Oder wir sagen, okay, wir setzen ihn auf die ins Practice Squad. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Und die Geschichte bei Malcolm Brown ist einfach, der bekommt 1,75 Millionen und die sind vollständig garantiert. Na klar kann man jetzt sagen, was sind 1,75 Millionen? Aber es ist halt Geld. So, und ich weiß nicht, ob am Ende wir würden Patrick Laird, würden wir halt $850,000 sparen und hätten $3,000 Dead Cap bei Malcolm Brown 1,75. Ich weiß nicht, ob das nachher ein ausschlaggebender Punkt ist. Oder, weil ich sehe noch nicht, dass wir mit 5 Running Backs in die Saison gehen. Es wäre zwar schon einer weniger als letzte Saison. Ich kann mich auch vorstellen, dass wir nachher wirklich mit Brown und mit Patrick Laird in die Saison gehen. Ja, und dass der Rest gestrichen wird. Aber unheimlich schwierige diese Situation, weil ich sehe auf 2 Positionen eigentlich, dass wir vielleicht sogar mit je einem mehr als in der letzten Saison da reingehen in die Saison und dementsprechend brauche ich 2 weniger bei Running Back. Das wird tatsächlich spannend. Und aktuell ist Malcolm Brown halt on the edge zusammen mit Patrick Laird. Und ich gehe mit Patrick Laird einfach jetzt. Weil wir haben mit Dogs schon mal so eine Dampfeise und man hat jetzt das Problem, dass Malcolm Brown gezeigt hat, dass er wie Jordan Howard ist. Und da muss man jetzt, also ich bin gespannt, ob es im zweiten Spiel jetzt nochmal eine Wende gibt. Aber davon hängt es ab. Also das ist jetzt ein Battle Laird gegen Brown, das halt so 50-50 ist, wenn ich wirklich nur mit 4 Running Backs in die Saison gehe, was ich mir die Saison durchaus vorstellen kann. So, Running Backs damit abgehakt. So, Tobi, worüber möchtest du als nächstes sprechen?
Dann nehmen wir uns, damit wir alles andere zum großen Schluss kommen, nehmen wir doch dann mal die Tight Ends, weil das ist relativ einfach.
Okay, fang an.
Ja, wir gehen mit Smythe, Gesicki, Long und Shaheen, weil Seth and Carter ist ja momentan, glaube ich, verletzt. In die Saison. Wahrscheinlich mit 4. Chris Myrick wird rausfallen. Der hat jetzt gegen die Bears auch nicht wirklich gut gespielt. Hat, glaube ich, sogar gefumbled. Und dann hatte sich das dann erledigt mit Show and Shine und so weiter. Also wir haben starke Titans. Wir haben versatile Titans. Wir haben mit Mike Gesicki einen der stärksten Receiving Titans, zumindest der AFC, um es mal ein bisschen einzugrenzen. Ich bin nicht sicher, inwieweit das, was wir wegen Shaheen und seiner Einstellung, um es mal so zu formulieren, ob das eine Auswirkung auf seine Chancen im Roster haben kann. Ich gehe jetzt aber erstmal nicht davon aus, weil ich nichts davon gehört habe. Von daher Gesicki, Shaheen, Smythe und Long und dann ab dafür.
Das wird die entscheidende Frage sein. Ne? Also, gehen wir mit 4 Titans in die Saison? Also letzte Saison waren es halt 3. Wunder, Wunder. Micho, glaubst du, dass Hartalon einfach oben mit drauf kommt als Nummer 4 oder darf wer vorher?
Tatsächlich glaube ich das auch. Also ich habe auch 4 Titans, ich habe genau dieselbe Zahl. Die Geschichte ist ganz einfach. Gesicki als Receiving Tight End geht in sein letztes Jahr. In sein letztes Vertragsjahr, das meine ich damit, nicht in sein letztes Jahr eventuell bei uns, das werden wir sehen. Ihn alleine, er ist eine veritable Big-Slot-Waffe, aber er halt kein voller Tight End, da brauchen wir halt dementsprechend andere noch dazu, das ist mittlerweile klar. Sowohl Shaheen gilt als relativ kompletter Tight End und der hat auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, scheint aber ein bisschen nachzulassen, trotz allem hat er, glaube ich, gerechtfertigt ins Roster zu kommen. Hantalong hat man nicht umsonst gedraftet. Das heißt, den wird man auf jeden Fall, ist ja auch, wann war es? 3. Runde, meine ich. Dann wäre er, wäre man ja, wäre verbrennen von Draftkapital, wenn man ihn nicht zumindest da im Roster auch testen würde. So, und bei Smicy, der dann tatsächlich der Wackelkandidat wäre, ist es tatsächlich, er ist unterschätzt. Er ist kein Top-Tight End, er wird niemals Top-Zahlen auflegen, aber darum geht es nicht. Er ist auch kein reiner Blocking-Tight End, sondern er kann schon etwas. Er hat durchaus auch mal Bälle gefangen. Das muss natürlich besser werden. Er kann da Gesicki in der Beziehung nicht ersetzen. Er kann blocken. Und er ist jemand, der da in die Position reinkommen könnte. Wenn ich mir die Stärken von Tua angucke, glaube ich, dass wir durchaus öfters auch mal mit 4 Tight End Sets spielen würden. Also mit 2 Tight End Sets, Entschuldigung. Mit 2 Tight End Sets spielen können. Oder halt wirklich tatsächlich sogar mit 21 Personal, was dann ja auch rechtfertigen würde, wenn man nur einen Running Back, dass wir weniger Running Backs haben. Von daher gehe ich tatsächlich von diesen 4 Titans aus. Das macht in meinen Augen Sinn. Und bin da bei denselben Samen wie Tobi.
Ja, das klassische 40 Personal, wer kennt es nicht? Ne? Aber klar, also das ist jetzt halt wirklich die Frage. Und ich hab auch alle 4 auf meinem Zettel stehen. Ich bin mir aber gottverdammt nicht sicher, ob Smythe das schafft, weil wir haben in der letzten Saison einen Receiving Tight End gehabt mit Mike Gesicki, ja, und wir haben 2 eher Blocking Tight Ends mit Durham Smythe und mit Adam Shaheen gehabt. Adam Shaheen galt immer als die große Versprechung auf Tight End. Und was er bis jetzt gezeigt hat, auch in den Joint Practice, gerade heute, ist ein kleiner Fingerzeig, dass Shaheen in seinem Tight End Play, neben dem, dass er nicht schlecht blockt oder gut blockt, jetzt auch mehr ins Receiving Game eingebunden wird. Ich habe mir letztes nochmal angeguckt, er wurde bisher in seiner kompletten NFL-Karriere sehr wenig im Receiving eingesetzt. Also weniger, als man eigentlich gedacht hat. Und das sollte er jetzt, das ändert sich gerade. Und dementsprechend sind für mich Gesicki und Shaheen safe. Hunter Long ist für mich safe, weil er einfach ein Drittrunden-Rookie ist. Ja, da muss man jetzt mal gucken, wie es mit der Verletzung aussieht. Und dann ist Durham Smythe on the edge. Und das ist nämlich jetzt die Frage. Durham Smythe steht für mich auf der Kante zusammen mit Patrick Laird und mit Malcolm Brown. Die 3. Und da heißt es für mich 2 von 3. Und ob es jetzt Laird und Brown sind oder Laird und Smythe oder Smythe und Brown, mag ich gerade nicht sagen. Aber ich habe ja gesagt, ich nehme 4 Running Backs aktuell mit. Dementsprechend habe ich den Platz mehr für Smythe. Und dementsprechend habe ich auch alle 4 Titans. Das ist schon Novum. 4 Titans hat sonst, glaube ich, keiner, außer die Bears, wie letzte Saison im Roster. Das ist schon, 4 ist schon eine Hausnummer. Ja. So, dann haben wir das durch. Ja, lass uns dann über Quarterback sprechen. Ich glaube, das ist relativ kurz. Letztes Jahr hatten wir 2, dieses Jahr werden wir keinen mehr haben. Ich gehe davon aus, dass Tour und Brissett das machen werden und Reed Sinnott dann im Practice Squad einfach landen wird. Oder halt so auf Abruf der Quarterback sein wird. Ich glaube nicht, dass wir mit 3 Quarterbacks in die Saison gehen. Oder Tobi, was meinst du?
Naja, Josh Rosen wurde von den 49ers gerade gewaved. Aber mal Scherz beiseite, nein. 2 Senate Practice Squad würde mich sehr überraschen, wenn das nicht so wäre.
Ja, Micho, wie siehst du die Situation?
Nee, ich sehe es genauso. Punkt. Und da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen, tatsächlich, für Jacoby Brissett. Man darf nicht vergessen, Jacoby Brissett ist einer, der sich im Laufe seiner Karriere immer schön, ja, wie soll ich das sagen, durchgebissen hat. Und er ist vielleicht kein High-End-Starter. Aber das ist ein Low-End-Starter, High-End-Backup. Wir haben damit mit Jacoby Brissett einen der besten Backups der Liga.
Lass das Fass zu, bitte.
Nochmal?
Lass das Fass zu, bitte. Es hat mir auf Twitter schon gereicht. Das wirst du nicht mitbekommen haben. Aber
nein, habe ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber Jacoby Brissett ist meiner Meinung nach einer der besten Backups der Liga. Und ich glaube, dass wir da mit zwei Quarterbacks recht gut fahren und dass uns dann auch vor einem kleinen Wehwehchen von Tua nicht ganz so bange sein müsste. Es würde zumindest nicht dafür sorgen, dass wir die Saison wegschmeißen müssten, wenn es ein kleines Wehwehchen ist.
Richtig, was Tobi nämlich anspricht.
worauf ich zart anspreche, ja.
Oh. Ja, es ist, und ich finde das vollkommen legitim, sowas anzusprechen. Natürlich ist in einigen Previews jetzt, wenn man Previews hört von allgemeinen Podcasts, die natürlich nie so tief drin sind, dieser Tenor, der da herrscht, ja, Tua wurde ja ausgewechselt. Tua wurde in zwei von seinen 9 Starts durch Fitzpatrick ersetzt. Und gerade das Spiel gegen die Broncos, ja, was wir auch verloren haben, da muss man sich halt mal angucken, woran lag das? Und wenn man sich das genau anguckt, ist es ein Wechsel im Personal. Wir haben anderes Personal gespielt. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, wir haben viel weniger 11 Personal anstatt 12 Personal gespielt. Und das hat nachher einfach das gekostet. Fitzpatrick war auch nicht besser. Und das war komplett skurril, was in diesem Spiel eigentlich abgegangen ist, wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt. Und ja, das war einfach die ganze Situation letztes Jahr um Tour, um Shane Gailey, der einfach einen Ryan Fitzpatrick Believer und Guy ist, was auch vollkommen in Ordnung ist. Dafür haben wir ihn geholt. Und da hat es einfach nicht funktioniert. So, und dann hat es das Raiders-Spiel, okay, ja, und wegen diesen 2 Wechseln, wenn ich das hochrechne, 18 Spiele in der Saison, dann würden 4 Spiele, würde Tour jetzt ausgewechselt werden. Ich glaube aber, dass das nicht passieren wird, sofern Tour keine Rückschritte macht. Natürlich, es kann passieren, wenn Tour abstürzt, wovon ich nicht ausgehe, aber insgesamt finde ich, ist das eine legitime Frage und eine legitime Aussage, der man sich als Dolphin stellen muss. Weil es ist letzte Saison passiert. Warum sollte es diese Saison nicht wieder passieren? Ja, aber es ist auch klar, je öfter das passiert, ist immer die Frage, dann muss man sich auch mal die Frage stellen. Was ist nicht richtig? Also ist es wirklich das System? Ist es Tour? Oder ist da gerade ein ganz neues System am Wachsen, was wir aus dem Baseball ja kennen, das war ja auch dann das Beispiel des Relief-Pitchers, das ist ja was ganz Normales. Ist das im Football demnächst auch normal? Ja, ich meine, werfen die 49ers jetzt demnächst, wenn Trey Lance nicht startet, in den letzten Spielzügen, wenn es um alles geht, vielleicht nochmal Trey Lance rein, um halt diesen Arm zu nutzen, ja, der halt doch risikobehafteter ist, weil Trey Lance wahrscheinlich noch nicht so stabil, das muss man das natürlich alles relativieren, aber nicht so stabil spielen wird, wie es ein Jimmy G kann und tut aktuell. Aber er kann halt die dicken Dinger werfen. Zum Beispiel ist er ähnlich gelagert, die Situation, nur dass der Rookie dann reinkommen würde, weil sich die Spielziele halt genau umgekehrt haben. Und also für mich ist das kein großes Thema, weil für mich sollte Tua safe sein, aber selbst wenn Tua verletzt werden würde, da gebe ich mich recht, ist Jacoby Brissett ein sehr, sehr solider Starter. Und das ist ja vollkommen legitim, Tobi. Oder findest du das nicht?
Ich würde halt gern gerade wissen, worum es sich da bei dieser ominösen Twitter-Aussage handelt.
Nein, es kam bei der Pille, also bei Carsten Spengemanns Podcast kam die Frage direkt, bei der Footballerei war sie latent Thema und sie wurde halt immer angesprochen, ja, wann wird Tua denn gegen Brissett ausgewechselt? Wie viele Spiele macht er denn, bevor sie ihn wieder benchen? Und mir geht das halt ein bisschen zu weit und ich bin so der Typ, der ihn sagt, ja Gott, lasst ihn doch erstmal spielen und gebt ihm doch erstmal die Chance, bevor er ihn schon halb wieder absägt. Also das geht mir ein bisschen A zu schnell und B zu weit. Tua ist der klare Starter, das weiß Tua, das weiß Brissett und alles andere, was da noch kommt. Klar kann man das, sagt Rico ja auch, klar ist das legitim, dass man drüber diskutiert. Dann aber bitte ergebnisoffen und nicht wieder so negativ voreingestellt, ja Tua wird nach 3 oder 4 Spielen sitzt er eh wieder auf der Bank.
Ja, das ja, natürlich.
Ist ein bisschen... Bisschen polemischer Bullshit, um es mal so zu sagen. Und das geht mir auf den Nerv.
Verstehe ich gar nicht.
Ja, verstehe es auch nicht.
Oh. Ja, aber Micho, darum ging es eigentlich.
Weil das...
Okay, verstehe ich. Nichtsdestotrotz, und das hat Rico ja gerade eben gesagt, es kann halt passieren, dass Tua struggelt. Ja, aber wenn, haben wir mit Jacoby Brissett, egal was passiert, weil es war ja auch immer ein bisschen der Zweifel an der Durability von Tua, haben wir mit Jacoby Brissett tatsächlich einen Spieler, der uns sogar im übelsten Fall in der Saison, ja, vielleicht sogar retten könnte. Also ich glaube, man kann auch mit einem Jacoby Brissett in die Playoffs kommen. Und da sind wir dann schon in der Luxussituation. Oder, wenn sich tatsächlich mehrere Starter verletzen, kriegen wir vielleicht für Jacoby Brissett sogar noch irgendwas geboten. Wer weiß. Wenn Tua sich dann dementsprechend entwickelt und man sagt, okay, wir gehen mit Reed Sinnott dann später als Backup nochmal oder sowas, kriegen wir für Jacoby Brissett vielleicht tatsächlich im Fall der Fälle irgendwo nochmal einen Viertrunden-Pick oder so. Weiß ich nicht. Aber grundsätzlich würde ich auch mit denen halt gehen. Punkt.
Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, die Diskussion auch charmant ad acta gelegt. Ich weiß nicht an der Stelle, vielleicht, wir haben ja alle über dieses Offensive Coordinator System gesprochen. Und so war es jetzt am Wochenende, weil wir gerade bei Tua sind, ist ja die Frage, wer kommuniziert mit Tua? So, dass Gotzi wohl oben in der Booth gesessen hat, also oben in diesem Kasten, wo die Teil des Staffs steht und Studsville war unten an der Sideline. Die Plays wurden aber von keinem der beiden durchgegeben, sondern von Charlie Fry, dem Quarterback-Coach. Ja? Und da wurde, also natürlich wurde Brian Flores darauf angesprochen und seine Antwort war halt, ja, es ergibt für ihn nur am meisten Sinn, dass Charlie Fry ihm die Spielzüge durchgibt, weil eben die beiden viel miteinander kommunizieren. Und er sagt, der Positional Coach kommuniziert ganz anders nochmal mit seinen Spielern, als es die Koordinatoren waren. Er kann es selber beurteilen, weil er selber Positional Coach und Koordinator war. Und als Koordinator hast du eine viel allgemeinere Geschichte als Positional Coach. Und du bist auch viel mehr als Positional Coach im Detail drin. Das heißt, Charlie Fry kann ihm nochmal einen extra Input geben für einen Spielzug. Und bekommt dann halt einen Call. Und der sagt ihm dann halt alles, was er beachten muss. Und Charlie Fry bekommt quasi von den Coordinators die Spielzüge und von den Positional Coaches nochmal Sachen, auf die zu achten sind. So ist die aktuelle Rangordnung, beziehungsweise wie die Plays zu Tua kommen. Und Tua hat wirklich nur Charlie Fry auf den Ohren und niemand anderes. So ist die aktuelle Herangehensweise. Micho, da du das ja vermutlich nicht mitbekommen hast, was ist deine erste Reaktion darauf?
Ja gut, eine klare Kommunikationsstruktur ist immer von Vorteil und hört sich für mich auch sinnvoll an und macht in dem Sinn dementsprechend auch Sinn. Ich meine, Adrian war ja hier, der hat ja auch was dementsprechend zugesagt. Vielleicht dieses Tour-Koordinator-System. Für mich ist gar nicht entscheidend, wer redet mit Tua oder so. Sondern für mich ist entscheidend, wie entwickeln die letztendlich wie läuft das Play-Design? Wie ist das Design vom Playbook? Baut das aufeinander dementsprechend auf? Und da denke ich, wenn die beiden sich zusammengerauft haben, das ist viel entscheidender, als wer letztendlich tatsächlich auf dem Platz mit Tua redet. Das ist für mich gar nicht so das Entscheidende.
Okay, Tobi, du hast es ja logischerweise früher mitbekommen. Hast du das so erwartet oder?
Finde ich, ist eine charmante Lösung, weil dann kommt das Durcheinander, was wir vielleicht also als Risiko gesehen haben, gar nicht erst bei Tua an. Der redet nur mit seinem Positional Coach, der von dem kriegt er die Plays angesagt, und Tua muss jetzt nicht noch großartig mitdenken, sondern der hat, wie Micho schon sagt, eine klare Kommunikationsstruktur, der hat nur einen. Und das ist sicherlich ein Vorteil, weil das ist nichts anderes, als wenn wir jetzt einen OC hätten, der dem Quarterback die Plays durchgibt. Und finde ich ist gut. Der hat sowieso genug Leute, die auf ihn einreden, muss er da nicht auch noch mehrere haben. Finde ich, ist eine ganz charmante Lösung.
Gut, dann sind wir da auch ungefähr auf einer Höhe. So, Micho, jetzt bleiben noch die Wide Receiver und die O-Line. Über was möchtest du zuerst sprechen?
Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, wir lassen uns das Große für den Schluss und nehmen die O-Line.
Okay, das ist wunderbar. Möchtest du, ich sag kurz nochmal, wie viel wir letztes Jahr und wen wir letztes Jahr hatten. Wir hatten letztes Jahr 9 Offensive Linemen im Roster zum Cut Day. Julian Davenport, Jesse Davis, Michael Dieter, Eric Flowers, Robert Hunt, Austin Jackson, Ted Karras, Adam Pankey und Solomon Kindley. Das waren die 9 O-Liner. Micho, hast du auch 9 O-Liner? Hast du ein mehr, ein weniger, 2 mehr, 2 weniger? Und wen hast du am Ende in deinem Roster
stehen? Also grundsätzlich habe ich auch 9 O-Liner gesagt. Ich habe 9 O-Liner im Roster. Ich finde, 9 O-Liner ist auch eine vernünftige Zahl. Ich muss gucken, dass die ich alle mitnehme, dass es tatsächlich passt. Das heißt, ich mache mir jetzt zwischendurch auch Notizen. Ich habe erstmal grundsätzlich gesagt, 9 ist die Zahl, mit der ich gehe. Ich werde gleich, während ich jetzt durchgehe, einmal kurz sehen, wen wir, ob es wirklich dabei bleibt. Ja, also nagelt mich dann eventuell, korrigiere ich die Zahl gleich noch. Also ich gehe mit Skura unter anderem auf Center. Ja, das ist für mich der klare Center, der kommt. Ich gehe tatsächlich auch mit Little, weil ich glaube, dass das durchaus Sinn macht, wenn wir da die Verstärkung auf der O-Line auch mitnehmen. Da hätten wir schon mal die ersten beiden. Ich glaube, dass Kindley diese Saison auf jeden Fall noch mal eine Chance bekommt. Dieter, tatsächlich, weil er der Backup auf Center auch ist. Jesse Davis. Ja, ich sage jetzt auch DJ Fluker, aufgrund seiner Erfahrung ist es, glaube ich, ganz vernünftig, wenn der auch dabei ist.
Der ist schon gar nicht mehr im Roster.
Der ist schon gar nicht, mehr da, Entschuldigung. Ihr seht, ich bin nicht mehr gut informiert gerade. Geht das jetzt auch gerade mal eben schnell durch. Ja gut, Austin Jackson, Robert Hunt, klar. Also finde ich relativ logisch. Dann sind wir schon mal bei 7. Liam Eichenberg bleibt auch. Und gibt jetzt 2, die für mich tatsächlich jetzt rein von den Namen her, ich gebe ja zu, ich habe es ja vorhin gesagt, so ein bisschen auf der Edge stehen. Aber da wäre halt, ich glaube, ich nehme Adam Pankey. Ich gehe mit Adam Pankey. Den nehmen wir noch dazu.
Wunderbar. Tobi, wie sieht deine O-Line aus? Beziehungsweise wie sehen die Spiele aus, die du auf der O-Line hast?
Also ich habe 8 klare und 2, bei denen ich mir nicht so ganz sicher bin, wo ich noch ein leichtes Battle um den letzten O-Line-Spot sehen würde. Das liegt aber in erster Linie daran, dass ich den einen Spieler so gut finde. Also gehen wir es mal durch. Ich denke, Eichenberg ist klar. Jesse Davis mit seiner Flexibilität ist auch klar. Robert Hunt ist klar. Skura und Dieter ist klar. Austin Jackson ist klar. Little habe ich mit reingenommen, weil wenn wir keine Hoffnung in bedingter Art hätten, hätten wir nicht für ihn getradet. Kindley als Backup Guard ist für mich auch klar. Und dann bleibt quasi für den 9. Spot das Duell zwischen Robert Jones den, von dem habe ich jetzt im Trainingscamp noch nicht so viel gesehen. Ich fand den undrafted Pick ganz smart, und ich glaube, das kann einer werden, der zumindest in die Rotation reinrücken kann. Und dann haben wir als weitere Option noch, jetzt kann ich mir wahrscheinlich wieder nur die Zunge brechen, Jermaine Eluemunior wahrscheinlich, oder Eluemunior, den wir auch noch im Roster haben. Zwischen den beiden, denke ich, wird sich's entscheiden, wer da jetzt den 9. Spot ausmacht. Ich würde ihn aus reiner Präferenz Robert Jones geben.
Okay. Ja gut, ich denke, 8 sind safe. Also das, wie gesagt, Davis, Dieter, Hunt, Jackson, Kindley, Eichenberg, Little und Skura. Das sind, denke ich, die 8, die safe sein sollten. Also Little aufgrund dessen, dass wir jetzt für ihn getradet haben. Es kann natürlich sein, dass er in 3 Monaten nicht mehr dabei ist. Das wäre nicht der erste Spieler, den wir holen für einen 6. oder 7. Runden-Pick, der dann die ganze Saison nicht mal mehr bei uns übersteht. So, und jetzt ist halt wirklich die Frage, wen lassen wir noch mit rein? Also, ich denke, Illuminur, der wird nicht dabei sein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist Adam Pankey natürlich ein heißer Anwärter. Lanell Coleman wäre auch noch eine Option. Und die beiden sind tatsächlich die das jetzt zwischen sich ausmachen. Also das sind halt auch die jetzt eine gewisse Anzahl an Snaps gespielt haben. Und zwar Pankey hat tatsächlich 44, weil Jesse Davis nur 23 gespielt hat. Weil Davis ist safe Starter auf Right Tackle. 23 Snaps, dann konnte der alte Mann sich eine Pause gönnen. Das dazu. Robert Jones hat halt auch 26 Snaps gespielt. Adam Pankey 44. Lanell Coleman hat 26 gespielt. Und wenn ich mir die Sachen angucke, dann ist mir wahrscheinlich ein Tackle lieber, weil wir haben dann 4 Tackle und 5 Guards / Center. Ich denke, das ist von der Mischung her okay. Und du kannst vor allem Robert Hunt ja auch noch auf Tackle stellen. Dementsprechend, das spricht eigentlich fast eher, ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich aktuell eher an Pankey und glaube, dass Coleman und Robert Jones ins Practice Squad kommen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Da kommt jetzt halt auch tatsächlich auf das nächste Spiel an oder das übernächste Spiel. Ich denke, da wird sich dann noch einiges hin und her schieben. Das ist nämlich auch eines dieser Battles jetzt. Genau zwischen den Spielern, wo man jetzt die nächsten 2 Spiele ein Auge drauf haben muss. Ich denke, dass Lanell Coleman da den besseren Start erwischt hat von den 3. Jetzt muss man fragen, ob man sich da noch einen Jüngeren mit reinnimmt oder nicht ein bisschen erfahrener. Das ist ja bei uns auch noch, deswegen hatte man ja DJ Fluke eigentlich dabei. Hat nicht, deswegen könnte das die Tür öffnen für eben den Adam Pankey, anstatt für einen Lanell Coleman. Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wo man dann aufpassen muss.
Ja. Wir sollten vielleicht dann auch noch im Hinterkopf behalten, nicht nur wir Kartenspieler, auch andere Teams Kartenspieler. Vielleicht werden wir in 2 Wochen, sind wir dann schlauer, dann holen wir vielleicht nochmal eben den von dir avisierten, erfahrenen Mann dazu. Also das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir da nochmal was investieren.
Ja, und das muss man dann halt sehen, wer übrig bleibt oder eben nicht. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, aktuell hat Pankey die Nase vor den anderen, eben weil die anderen noch ins Practice Squad gehen können. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Man weiß es im Endeffekt nicht. Ich denke gerade Coleman vielleicht gar nicht so, aber Robert Jones hat ja durchaus auch das ein oder andere Interesse geweckt. Bei ein paar Spielern, bei ein paar Franchises. Da muss man dann aufpassen. Gut, aber da reden wir über Platz 9 in der Offensive Line, also Spieler, die seltenst das Feld sehen sollten. So, kommen wir dann zu den Wide Receivern der letzten Positionsgruppe. Wir hatten letztes Jahr 6 Wide Receiver im Roster: Lynn Bowden Jr., Isaiah Ford, Jakeem Grant, Mac Hollins, Devonta Parker und Preston Williams. So, Tobi, wie viele und wen?
Ich gehe wieder mit 6. Ich denke, relativ safe sind Parker, Fuller, Waddle. Da müssen wir nicht drüber reden. Und dann geht's dann so langsam richtig zur Sache. Preston Williams wäre eigentlich auch safe. Der muss aber langsam echt gucken, dass er das mit seinem Körper und seiner Verletzungsanfälligkeit hinbekommt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es schwer wird für ihn, das Roster zu erreichen. Eben auch weil, und das haben wir ja eben gesagt, weil Mac Collins so überzeugt hat. Ich würde aber auch, trotz dass Albert Wilson momentan wieder angeschlagen ist, den als sichere Nummer 4 dazu nehmen. Dann würde ich tatsächlich mit Mac Collins gehen, eben aufgrund der Tatsache, dass er so eine gute bis sehr gute Connection zu Tua sich schon erarbeitet hat. Und dann wird's natürlich richtig fies, weil dann haben wir Jakeem Grant, Preston Williams, die sich da um den letzten Spot streiten. Also die anderen sehe ich jetzt da nicht. Aufgrund der finanziellen Lage und aufgrund der Tatsache, dass ich das seit Monaten schon prognostiziert habe, könnte ich mir vorstellen, dass wir ein geringes Trade-Angebot einer Franchise in Wide Receiver Nöten bekommen und Jakeem Grant abgeben werden. Und dass wir dann mit Parker, Fuller, Wilson, Waddle, Hollins und Preston Williams im Roster und Robert Foster im Practice Squad in die Saison gehen. Also ich würde nicht sagen, ich erwarte da noch einen Trade, aber ich halte es für sehr gut möglich, dass wir Jakeem Grant auf diesem Wege abgeben werden. Deswegen nehme ich ihn nicht mit rein.
Okay, das war schon mal eine Ansage. Micho, wie siehst du die Geschichte auf Wide Receiver?
Ja, ich habe lange hin und her überlegt. Ich schiebe ständig hin und her und im Grunde genommen geht's eigentlich bei mir nur um eine Frage: Nehmen wir 6 oder 7 mit? Ich habe mit 7 angefangen, habe gesagt, nee, wenn ich 9 O-Liner mitnehme, 4 Tight Ends, 4 Running Backs, dann ist 7 zu viel, bin auf 6 runtergegangen. Guck mir das Ganze wieder an, überlege hin und her und bin dann wieder, was ist denn jetzt? Ja gut, nehmen wir 7 mit. So schiebe ich das die ganze Zeit hin und her. Und das ist, glaube ich, die Hauptfrage. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich mit der höheren Anzahl gehen. Einfach um, zumindest zu Anfang, einfach um was Breites zu haben. Also nehme ich tatsächlich 7 Wide Receiver mit. Und für mich sind gesetzt Parker, Fuller, Waddle, auch Wilson, von dem ich bekanntermaßen ja auch sehr viel halte, auch wenn er wieder angeschlagen ist. Das ist das Problem, was aber auch Fuller hat, der nun mal von einem sehr guten College kommt, aber auch da macht sein Körper nicht immer mit. Auch Williams, angeschlagen. Wir haben also, wenn wir selbst Parker noch mit dazu nehmen, haben wir ein relativ angeschlagenes Wide Receiver Core. Wirklich fit wäre dann tatsächlich von denen ein Rookie namens Waddle. Für mich ist, im Gegensatz zu Tobi, Grant dementsprechend ein relativer Roster-Lock. Erfahren, vielseitig einsetzbar, Returner, Preis hin oder her, ist, glaube ich, eine gute bei dem Wide Receiver Core eine gute Versicherung, ein guter Player, den man da einstellen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich letztendlich auf 7 gehe. Auf 7 Spieler. Und da waren jetzt natürlich die verschiedensten Überlegungen. Es ist eine Überraschung, nicht Allen Hurns, den ich mitnehme. Ich habe jetzt nichts gesehen, aber nach dem, was ich gehört habe, auch von euch, ist halt McCollins da der Spieler der Wahl, dem man da als 7. Wide Receiver für den Fall der Fälle immer noch eine Chance geht. Natürlich würde ich gerne Isaiah Ford auch wieder sehen, ja. Aber Zeit ist nun mal abgelaufen. Bei der Menge an Spielern wird ein Isaiah Ford es mehr als nur schwer haben. Da sollte er eher woanders hingehen. Dementsprechend 7 Spieler, Parker, Fuller, Waddle, Williams, Wilson, Grant und McCollins als Wide Receiver Nummer 7.
Das klingt doch mal nach was. Ich bin nämlich auch bei 7 gelandet, eben weil Running Back 4, Tight End 4, letztes Jahr waren es 4 und 3. 6 und 3, das heißt, ich kann 7 mitnehmen, wenn ich bei der O-Line und meinem Quarterback gleich bleibe. Genau das habe ich getan. So, ja, also dieser Waddle, Parker, Fuller, Wilson, die 4 sind safe. Ja, das sind unsere Wide Receiver 1 bis 4. Wenn sie fit sind, wovon ich zu Saisonbeginn, gut, Fuller ist das erste Spiel eh gesperrt, aber an Spieltag 2 gehe ich davon aus, dass die alle fit und Bock und alles genial ist. So. McCollins ist für mich aktuell tatsächlich auch safe. Durch das, was man so gesehen und gehört hat, ist für mich der momentan auf der so 80% safe, würde ich sagen. So, und dann geht's los. Dann habe ich noch 2 Spots für Grant, Limbaugh Jr. und Williams, weil Hurns ist ja auf IR und der Rest spielt für mich keine Rolle. So. Jetzt kann ich natürlich das Szenario von Tobi nehmen. Sagen ja, Grant, da kann man vielleicht noch, kann man bestimmt. Sehe ich aktuell noch nicht so. Weil eben Grant auch dadurch, dass er halt nicht so effektiv spielt, nur bei den Returns halt auch wieder gezeigt hat, dass er da wichtig ist. Das ist die Lebensversicherung, die Grant hat. Ja. Also, dass er bei den Special Teams liefert und eben da ein Jalen Waddle nicht rein soll oder dann nicht rein muss. Und ich bin tatsächlich mit Limbaugh Jr. und Jakeem Grant gegangen. Heißt, Preston Williams ist raus. Ich bin gespannt, ob er wirklich so schwer verletzt ist. Weil wenn er so schwer verletzt ist, dann geht Preston Williams auf die IR. So, da ist er dann erstmal. Und dann haben wir das gleiche Spielchen wie mit Hurns. Dann ist er da erstmal und bis er da runterkommt und dann kann man immer noch entscheiden, was man macht. Aber für mich ergibt es keinen Sinn, einen Spieler, der zweimal mehr als die Hälfte der Saison wirklich verletzt gefehlt hat, also der nicht mal mehr gespielt hat. Ja, das ist ein phänomenal großer Unterschied zu Devonta Parker, der vielleicht nicht zu 100% fit war, aber gespielt hat. Ja, man kann sagen, ja, nein, es ist, wenn solche Spieler fit sind oder ich sag mal bei über 90% sind und das sind sie dann, dann können sie auch liefern. Ja, Preston Williams, aber er war so raus, dass er nicht spielen konnte. Also dementsprechend ist er für mich jetzt als undrafted Free Agent, er ist super günstig. Deswegen hat er vielleicht noch die Chance, im Roster zu bleiben. Aber das wäre die einzige Möglichkeit für ihn im Roster zu bleiben. Und das sehe ich nicht, weil er eben verletzt ist. Und ich sehe die einzige Chance, die er hat, sehe ich tatsächlich, wenn er auch auf IR kommt in den nächsten 2 Wochen, oder ist was phänomenal Krasses passiert im Training Camp, dass er doch spielt und alle Leute Lügen straft und richtig rasiert. Halte ich für maximal unwahrscheinlich. Und dementsprechend gehe ich an der Stelle mit, eben nicht mit Preston Williams, gehe da eher davon aus, dass er auf die IR kommt. Oder dann ist er halt weg und machen wir uns nichts vor. Er hat gut gespielt, als er da war, aber ja, also ich sehe ihn noch nicht in unserem finalen Roster, muss ich gestehen.
Wobei du da als Einschränkung beachten musst, dass man mit dieser Entscheidung, ihn auf IR zu setzen, noch ein bisschen Zeit hat, weil er ja momentan auf der POP-Liste ist. Das heißt, das ist ja da nochmal eine Besonderheit, die NFL vereinbart hat. Also man hat die Möglichkeit, dass er auf dieser POP-Liste zu Saisonbeginn ist, dann hat man 6 Wochen Zeit, sich zu entscheiden, was man macht. Also man erkauft sich quasi ein bisschen Zeit. Man müsste dann erst in Woche 6 entscheiden, ob man ihn auf die IA-Liste setzt oder ob man ihn da wieder runterholt. Also man würde sich da, das ist so ein bisschen eine Feinheit, man würde sich da ein bisschen Zeit erkaufen. Aber über die ganze Saison gesehen hast du natürlich recht. Vielleicht ist es ja bei Preston Williams auch mal so, dass er die Saison verletzt anfängt und dann fit zu Ende spielt. Die letzten beiden Saisons war es ja immer so, dass er fit angefangen hat und dann verletzt war. Vielleicht ist es dieses Mal andersrum. Wer weiß es.
Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist ja, also da muss echt was passieren. Und dann, wenn das so ist, wie du sagst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er wirklich bis Woche 3, 4 auf dieser Publist ist. Und dann werden wir vielleicht, dann kommt vielleicht auch noch ein günstiger Trade zustande für einen 7th-Round-Pick oder sowas. Keine Ahnung, kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwer nochmal das versucht, weil das, was Williams gezeigt hat, das ist ja durchaus das wert, auch einen Low-Range-Pick da abzugeben. Ja, weil es waren ja Off-Field-Issues und Concerns, die dazu geführt haben, dass der Undrafted gegangen ist und eben nicht, dass seine Leistung nicht gut war. Ja, und dementsprechend kann ich mir da auch ein bisschen was vorstellen. Schauen wir einfach mal. Aber wie man sieht, sind eigentlich so die, gibt es doch einige Kämpfe noch um Positionen bei den Running Backs, bei den Tight Ends, bei der Offensive Line und selbst bei den Wide Receivers gibt es halt wirklich Kämpfe. Beim Quarterback kam jetzt nichts. Zumindest sehen wir da nichts. Kann natürlich sein, dass es ein riesiges Battle zwischen Reed Sinnott und Jacoby Brissett gibt, wovon ich aber auch nicht ausgehe. Und dementsprechend, ja, lasst uns hören. Wen seht ihr im finalen Roster? Auf welche Duelle freut ihr euch da draußen besonders? Und denkt ihr, es gibt noch eine große Überraschung oder wen, den wir gar nicht auf dem Schirm haben jetzt? Oder sagt ihr, warum habt ihr alle den im Roster? Den sehe ich da überhaupt nicht im Roster. Kann ja auch sein. Dann lasst es uns doch einfach wissen. Wir würden uns darüber freuen, wenn wir das erfahren würden. Und so, damit haben wir das Thema jetzt eigentlich durch. Tobi, gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest?
Ja, ich gebe zu bedenken, und da werde ich euch nächste Woche drauf festhalten, um mal einen Cliffhanger einzubauen. Ich habe 25 Offense-Spieler, ihr habt 26. Das heißt, ihr dürft natürlich dementsprechend nächste Woche auch nur 24 Defense-Spieler nominieren. Das müsste euch klar sein.
Das war klar und das war der Grund, warum ich lange geschwankt habe, ob ich tatsächlich 6 oder 7 mitnehme. Aber mittlerweile gilt ja Offense Wins Championships.
So nämlich. Boom, Mikro.
Genau so.
Ja. Nee, also ich habe das durchaus auf dem Schirm.
Gut.
Also ich habe noch nicht genau raus, aber ich weiß ungefähr, welche Anzahl ich wo reinstecken wollen würde. Und wo ich sage, okay, das passt. Das würde ich mir zutrauen. Als Coach das so zu schaffen. Weil wir da nur Spieler haben, die so beliebt sind. Wenn du da natürlich, dann kannst du auch mal auf einen verzichten, wenn du sonst nur Quality Starter hast. Ne? Wenn du halt 11 Defensive Back hast und das alles potenzielle Starter sind, dann ist halt geil.
Naja, klar, du kannst auch mit 11 Defensive Back spielen, das geht auch.
Stimmt.
Ja, hier werden neue Systeme erfunden, nur 4 Tight Ends gleichzeitig, 11 Defensive Backs gleichzeitig auf dem Feld. Wir sind richtig innovativ heute, mein Gott.
Ja, Innovationszentrum Dolphins Drive. Ja, was kann ich für Sie tun?
Auf jeden Fall. Als Abschluss vielleicht nochmal ein kleiner Gruß an den großartigen Lenny von der Footballerei. Ja, wir heißen Dolphins Drive, du Nase.
Was hat er denn gesagt?
Hä? Ich hatte privat mit ihm geschrieben, weil er in der Footballerei eine Tasse haben wollte vom Fanclub, weil, keine Ahnung, dann hatte ich mich mit ihm kurz unterhalten. Die hatten in ihrer Folge natürlich die Jungs von der Gang Green Germany namentlich erwähnt und gegrüßt. Da habe ich mich bei ihm beschwert, wieso er denn uns nicht gegrüßt hätte. Wir als seine extrem Buddies, schreibt er mir zurück. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher, wie ihr heißt. Dolphins Drive oder Drive with Dolphins. Ich sage, das kann ja wohl nicht ganz sein.
Dreyfus Dolphins, ernsthaft geil. Vielleicht sollten wir es umbenennen. Dreyfus Dolphins.
Ja.
Ich habe gerade dieses Bild im Auto, wie wir halt in so einem Bulli sitzen. Ja.
Yeah.
Und dann noch so drei Delfine auch da irgendwo rumhängen.
Ja, sehr geil. Das wäre was für die Kreativen unter euch. Vielleicht könnt ihr euch da mal auslassen und ein nettes Bild erstellen.
Teenage Mutant Ninja Dolphins. Wer kennt sie nicht?
Dafür müssten wir vier sein.
Ja, das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin.
Wir haben ja immer Gäste. Ja,
ja, das stimmt auch wieder.
Ja. Micho, ich hoffe, wir haben dich geschafft. Was kann man dir noch Gutes tun heute?
Winke, winke machen, glaube ich, fast schon. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch geschafft habe, dazuzukommen.
Ja, da sind wir auch sehr dankbar drum. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, mache ich den Kasten rund hier. Ja, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, auch wenn es heute ein bisschen länger oder später war. Aber das ist in der Off-Season halt manchmal so, oder wenn die Leute viel zu tun haben, so wie wir es aktuell haben. Aber es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Woche. Wenn es heißt Defense Roster Projection und Tobi uns daran erinnert wird, dass wir nicht so viele Roster Spots mehr übrig haben. Dann möchte ich euch
ganz kurz, ihr könnt euch schon mal darauf freuen, wenn Rico die Kröte schlucken muss und als ersten Defense-Spieler auf der Linebacker-Position Landon Roberts nennen will.
Whoop, whoop, Hype Train. Ich bin ja froh, dass Benardrick McKinney zumindest gezeigt hat, was er kann. Ja. Aber gut, die Diskussion, das war schon mal ein Cliffhanger für nächste Woche. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, so wie ich jeden Tag Len Roberts unterstütze, das könnt ihr tun auf Patreon, den findet ihr in den Shownotes. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat, also quasi ein halber großer Cappuccino, den ihr für uns im Monat übrig hättet. Ich sehe schon, Tobi kriegt sich bis nächste Woche nicht mehr ein. Da sind wir euch immer sehr, sehr dankbar für. Wie gesagt, wir haben eigentlich gesagt, dass wir im Sommer jetzt uns überlegen wollen, was wir da extra machen. Seht es uns nach, dass viele Sachen passiert sind, die so nicht abzusehen waren. Ja, also, dass bei Tobi so viel los ist, dass Micho Landgraf wird, dass mein Kollege kündigt und ich deswegen 60-Stunden-Wochen, also zwei Jobs habe. War alles so nicht beabsichtigt und dementsprechend seht uns das nach. Wir sind am Überlegen und versuchen das natürlich umzusetzen. Es geht halt nicht von jetzt auf gleich aktuell. Aber wenn ihr uns sagt, okay, wir wollen euch trotzdem unterstützen, dann könnt ihr das auch bei YouTube tun, indem ihr uns abonniert, Daumen hoch bei den Videos, Kommentare hinterlasst, mit uns in die Diskussion geht. Wenn ihr uns auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, Spotify, Deezer, Podigy, Apple Podcast, habe ich, glaube ich, jetzt zweimal genannt, Podimo, whatever, abonniert uns da, hinterlasst uns dann zum Beispiel Apple Podcast eine Revenue, wie gut ihr uns findet, ob ihr uns gut findet. Und wir holen uns so nochmal euer Feedback ein. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Tipps und Tricks gibt, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr Kritik äußert. Und es gibt zu allen Geschichten, die, das muss ich nämlich jetzt diese Woche machen, zu allen Fantasy-Geschichten, gibt es hoffentlich nächste Woche noch ein Update. Ich glaube, das sollte ich nochmal machen. Vielleicht gibt es noch eine Redraft-Liga, mal gucken. Ich bin ja so 2, 3 ausgestiegen, deswegen, und wir haben auch einen unserer Patrons, der da noch gefragt hat, da werde ich definitiv noch drauf zukommen. Auch das wird alles passieren und hoffentlich dann in der nächsten Woche auch hier vokal werden. So, und damit ist jetzt auch genug der Vorsprache und Rücksprache und der allgemeinen Sprache. Mir bleibt damit auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!